Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
In Thüringen, Sachsen und Brandenburg wird dieses Jahr gewählt. Die AfD könnte laut aktuellen Umfragen in allen drei Ländern auf über 30% kommen und stärkste Kraft werden. Und auch wenn das noch nicht heißt, dass die AfD auch an die Macht kommt, lohnt es sich doch einmal zu schauen, was eigentlich passieren würde, wenn die AfD Ministerien besetzen würde. Ich bin Nina Busk-Bartels und wir schauen uns heute im Hörsaal an, was passiert, wenn Rechtsextreme in der Verwaltung arbeiten.
Warum ist das Personal von ganz zentraler Bedeutung, wenn wir über Rechtsextremismus und Verwaltungsrecht sprechen? Es gibt keine Anwendung des Verwaltungsrechts, ohne dass es Verwaltungsbeamtinnen gibt, die möglichst unparteiisch und eben nicht parteipolitisch orientiert verwaltungsrechtliche Vorschriften auf Einzelfälle anwenden. Die Schule ist der Bereich, in der Regieren auf Mentalität, auf Denken trifft. Und wenn Sie eine rechtsextremistische Partei haben, die das Kultusministerium hat, dann werden Sie genau das machen. Gouvernemental tätig werden und die Schule versuchen, im Sinne Ihres rechtsextremen Denkens zu verändern.
Ein Beispiel für den Einfluss der Verwaltung ist das Bildungssystem. Hier machen die Verwaltungsbeamten in den jeweiligen Kultusministerien der Länder die Bildungspläne. Sie können über Inhalte bestimmen, sie legen fest, welche Schulbücher genutzt werden und welche Fächer in welchem Umfang unterrichtet werden. Das sagt Felix Hanschmann. Er ist Jurist und Professor an der Bucerius Law School und hat dort den Lehrstuhl für Kritik des Rechts, Grundlagen und Praxis des demokratischen Rechtsstaates. In seinem Vortrag beschreibt er zunächst, welche Möglichkeiten es gibt, gegen Rechtsextreme in der Verwaltung vorzugehen. Und anschließend beschreibt er, wie die AfD, sollte sie in Thüringen das Kultusministerium bekommen, die Schulen verändern könnte. Seinen Vortrag Rechtsextremismus und Verwaltungsrecht hat er am 1. Februar 2024 gehalten. Und zwar im Rahmen der Ringvorlesung Rechtsextremismus, Recht und Justiz der Humboldt-Universität zu Berlin.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder an der HU bin. Das Thema Rechtsextremismus und Verwaltungsrecht ist uferlos. Und das hängt vor allen Dingen an dem Begriff des Verwaltungsrechts und was davon alles erfasst wird. Ich werde deshalb versuchen, in den nächsten hoffentlich 50 Minuten maximal nur ein paar Schlaglichter zu setzen und ein paar Bereiche anzutippen. Und ich werde nach einer kurzen Einleitung, in der es vor allem um begriffliche Fragen geht, mich auf drei Komplexe fokussieren und zugleich beschränken. Der erste Komplex ist die Frage des Personals. Da werde ich die Frage der Richterin Jens Meyer, Birgit Malsack-Winkelmann auslassen, weil das schon sehr unterschiedlich geregelt ist im deutschen Richtergesetz. Der zweite Teil wird sein das materielle Recht. Sie haben es eben gesagt, man kann nahezu jedes Gebiet des besonderen Verwaltungsrechts nehmen und kann dort über Rechtsextremismus schreiben, sei es die Praxis der Verwaltungsbehörden, sei es verwaltungsgerichtliche Entscheidungen. Ich werde mich fokussieren auf das schon genannte Beispiel des Waffenrechts. Und der dritte Teil, der knüpft gleichsam an das vielleicht bekannte Thüringen-Projekt des Verfassungsblocks, den habe ich Gouvernementalität genannt. Und in wenigen Bereichen funktioniert dieser Begriff von Michel Foucault so gut wie am Beispiel des Schulrechts. Und bei der Frage, was passiert eigentlich, wenn die AfD oder überhaupt rechtsextreme Kräfte an die Macht kommen. Wenn wir die beiden Begriffe Verwaltungsrecht, Rechtsextremismus nehmen, dann haben wir bei dem Begriff Verwaltungsrecht relativ wenig Probleme. Die VerwaltungsrechtlerInnen streiten sich zwar darüber, was eine positive Definition dessen ist, was Verwaltung bedeutet. Die definieren das immer nur negativ, aber das ist insofern kein großes Problem, weil der Begriff des Verwaltungsrechts jedenfalls relativ klar ist. Wir wissen, was dazu gehört als Juristin, das allgemeine Verwaltungsrecht mit dem materiellen Verwaltungsrecht, mit dem Verwaltungsverfahrensrecht und das hier im Zentrum stehende besondere Verwaltungsrecht, beispielsweise das Polizeiordnungsrecht, Versammlungsrecht, Baurecht, Staatshaftungsrecht, Umwelt-, Wirtschaftsverwaltungsrecht, aber eben auch das Waffenrecht. Und dann haben wir das Verwaltungsprozessrecht. Also in den Bereichen müssen wir sozusagen gucken, wo wir da rechtsextreme Phänomene finden. Wesentlich schwieriger ist der Begriff, und da sind wir schon bei den ersten Problemen, insbesondere wenn es um das Personal, aber auch wenn es um das materielle Verwaltungsrecht und dessen Umsetzung durch das Personal geht, der Begriff des Rechtsextremismus. Wenn wir uns die bisherigen Studien angucken oder auch die Lageberichte, dann fällt auf, dass jedenfalls, wenn staatliche Behörden von Rechtsextremismus reden und wenn sie zum Beispiel versuchen, rechtsextremistische Einstellungen ihres Personals empirisch, soziologisch zu erheben, dass sie einen extrem engen Rechtsextremismusbegriff verwenden und das in doppelter Hinsicht. Zum einen geht es materiell inhaltlich eigentlich immer um die Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Darauf ist dieser Behörden-Rechtsextremismus-Begriff begrenzt. Also ein stark juristisch geprägtes Verständnis von Rechtsextremismus, der immer zwangsweise gekoppelt ist an den Begriff der FTGO, den das Bundesverfassungsgericht ja in seinem zweiten NPD-Urteil zumindest ein bisschen geschärft und runtergedampft hat und auf die Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatsprinzip konzentriert hat. Aber vor allen Dingen, und das scheint mir noch problematischer zu sein, geht beispielsweise die beiden Lageberichte über Mitarbeiter in Sicherheitsbehörden auf Bundes- und Landesebene immer nur davon aus, oder sie erheben nur Fälle, in denen Disziplinar-, Arbeits- oder strafrechtliche Maßnahmen gegen konkrete Personen eingeleitet worden sind. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das Dunkelfeld hier wesentlich größer ist als das, was dann an Zahlen von den Sicherheitsbehörden selbst produziert wird. Dieser enge Rechtsextremismusbegriff verengt dramatisch die Perspektive und er reduziert nahezu zwangsweise in Bezug auf rechtsextremistisches Personal in der Verwaltung die Zahlen, die dann am Ende rauskommen. Man müsste also arbeiten, und teilweise wird das auch schon getan, insbesondere dann, wenn externe Studien über rechtsextreme Einstellungen in Sicherheitsbehörden, dazu komme ich noch, die anderen Verwaltungsbereiche sind bisher soziologisch überhaupt gar nicht erforscht. Also wir haben eine enorm dünne empirische Ausgangslage schon bei den Sicherheitsbehörden mit einem extrem engen Extremismusbegriff. Und wir haben überhaupt gar keine Zahlen über die Frage, was passiert eigentlich auf der Ausländerbehörde, was passiert bei der Bauaufsichtsbehörde, was passiert in Schulen oder anderen Verwaltungsbereichen. Wenn externe Studien in Auftrag gegeben worden sind in der Vergangenheit über Sicherheitsbehörden und rechtsextremistische Einstellungen des Personals dort, dann gab es Einzelne, die einen sozialwissenschaftlichen Rechtsextremismusbegriff vertreten haben. Beispielsweise der Abschlussbegriff der sogenannten Expertenkommission Verantwortung der Polizei in einer pluralistischen Gesellschaft. Die definieren Rechtsextremismus schon etwas differenzierter und komplexer und, wie ich finde, auch angemessener. Zitat, auf der Einstellungsebene als Muster, das ein verbindendes Kennzeichen Ungleichwertigkeitsvorstellungen darstellen, die einerseits auf der politischen Ebene, in Klammern Befürwortung diktatorischer Regierungsformen, chauvinistische Einstellungen, Verharmlosung oder Rechtfertigung des Nationalsozialismus, Klammer zu, und andererseits auf der sozialen Ebene, in Klammern antisemitische, ausländerfeindliche und sozialdarwinistische Einstellungen nachzuweisen sind. Beispiele dafür, und da kommen wir zu einer anderen Studie, nämlich der Bericht der Sonderkommission zu institutionellem Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der Landespolizei Sachsen-Anhalt aus dem März 2021. Da findet man Einstellungen, die sind relativ weit noch davon entfernt, dass sie an dem Rechtsextremismusbegriff, den staatsnahe Studien haben, weit davon entfernt sind, als Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wahrgenommen zu werden und die deshalb auch in den meisten Fällen nicht dazu führen, dass Disziplinarmaßnahmen gegen entsprechende MitarbeiterInnen eingeführt werden. Dieser Bericht der Sonderkommission zu institutionellem Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bei der Landespolizei Sachsen-Anhalt hat die Überzeugung gewonnen, Zitat, dass die unbefangene Verwendung antisemitischer Stereotype wie Jude für eine geschäftstüchtige Person, Faschistendienstag für die gezielte Kontrolle von Ausländern oder auch Kanake oder das N-Wort für Ausländer und Schwarze verbreitet ist. Zitat Ende. Das Erstaunliche bei dieser Untersuchung ist, dass im nächsten Satz gesagt wird, Zitat, Hinweise auf institutionellen, das heißt durch gesellschaftliche oder institutionelle Strukturen bedingten Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus hat die Sonderkommission nicht feststellen können. Man fragt sich, was das, was sie vorher festgestellt hat, dann ist. Immerhin nehmen es sie es, und das ist schon mehr als die beiden Lageberichte, mit unter eine mehr oder weniger sozialwissenschaftlich angereicherten Rechtsextremismusbegriff. Die Studienlage ist schwach, selbst für die im Zentrum der politischen, medialen und wissenschaftlichen Diskussion stehende Polizei oder auch andere Sicherheitsbehörden, aber im Zentrum steht meistens die Polizei. Zudem, wenn man sich die Studien anguckt, dann liegt der Fokus, wie gesagt, auf individuellen Einstellungen von Polizistinnen. Insofern gilt die nachfolgend, eben aus dem gleichen Bericht nachfolgend zitiertes Satz, nicht nur für die Polizei und auch nicht nur für Sicherheitsbehörden, sondern für alle Bereiche der im Übrigen noch überwiegend weiß dominierten Verwaltung. Zitat, wenn Rassismus aber an Herrschaft und subtile Formen von Macht gekoppelt ist, dann wird Rassismus nicht nur von einzelnen Personen praktiziert und verbreitet, sondern reproduziert sich in den Alltagspraxen der Einzelnen und auch der sicherheitsbehördlichen Institutionen. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass der zweite Lagebericht, der ging von 2018 bis 2021, für rechtsextreme Einstellungen von Mitarbeiterinnen in Sicherheitsbehörden nur relativ geringe Zahlen produziert hat. Erwiesenermaßen Bezüge zum Rechtsextremismus, zur Reichsbürgerinnen-Szene oder zu sogenannten Selbstverwalterinnen hatten nach diesem Lagebericht nur 327 Mitarbeiterinnen, in den Ländern 189, im Bund 138. Verdachtsfälle gab es nach diesem Lagebericht insgesamt 684 bei Landesbehörden und 176 bei Bundessicherheitsbehörden, also insgesamt 860 Verdachtsfälle. Immerhin, selbst bei dieser engen Definition und dem engen Verständnis von Rechtsextremismus und der Voraussetzung eben, dass das nur Fälle sind, in denen überhaupt Disziplinarmaßnahmen oder arbeitsrechtliche Maßnahmen von den Dienstvorgesetzten angestrengt worden sind, ist das gegenüber dem ersten Lagebericht ein signifikanter Anstieg. Da waren es 34 Fälle mit erwiesenem Bezug zu Rechtsextremismus und 377 Verdachtsfälle. Ich habe es gesagt, für die Verwaltung insgesamt gibt es überhaupt gar keine Studien. Wir haben in Deutschland circa 5 Millionen Beamtinnen und Angestellte im öffentlichen Dienst in Deutschland. Inwieweit dort individuell, aber auch institutionell, strukturell rechtsextreme Vorstellungen, Praxen vorherrschen, weiß niemand. Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, hat in einem Beitrag in der NVWZ geschrieben, Zitat, es ist erstaunlich, wie wenige umfassende Studien vorhanden sind, die Auskunft über rechtsextreme Einstellungen und Handlungen unter den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes geben können. Und der Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen, Stefan Kramer, sagt einfach nur ganz kurz, niemand hat irgendwelche Zahlen. Damit sind wir beim Personal. Warum ist das Personal von ganz zentraler Bedeutung, wenn wir über Rechtsextremismus und Verwaltungsrecht sprechen? Zwei Punkte mindestens. Es gibt keine Anwendung des Verwaltungsrechts, ohne dass es Verwaltungsbeamtinnen gibt, die möglichst, das ist der zweite Punkt, unter rechtsstaatlichen Bindungen unparteiisch an Gesetz und Recht gebunden und eben nicht parteipolitisch orientiert oder sogar indoktriniert verwaltungsrechtliche Vorschriften auf Einzelfälle anwenden. Und dafür braucht man ein wesentlich oder speziell konfiguriertes und vor allen Dingen auch in bestimmter Hinsicht abgesichertes Beamtentum. Die Stabilität der Stellungen dieser Mitarbeiterinnen in der Verwaltung ist zentrale Voraussetzung dafür, dass unmittelbare oder mittelbare Beeinflussung aus Parteien zumindest schwerer gemacht werden. Wir kommen darauf noch zurück, weil natürlich wesentliche Reformvorhaben im Moment darauf hinauslaufen, insofern sind die nicht ganz ohne Ambivalenz, darauf hinauslaufen, dass man das Disziplinarrecht erweitert und dass man eben diese stabilisierte Stellung, die ja gute Gründe für sich hat, diese stabile Stellung von Verwaltungspersonal im Moment eher nach unten schraubt. Wenn wir uns angucken, in welchen Phasen kann man aktiv werden, wenn man Personal hat, das rechtsextrem denkt, das in der Nähe des Rechtsextremismus oder mittendrin operiert und wenn man dafür belastbare Indizien hat, dann gibt es drei Phasen, wo man reagieren kann. Die erste Phase ist die Einstellung in den öffentlichen Dienst. Die zweite ist, solange die Leute in der Probezeit sind, für Juristinnen oder auch für Lehrerinnen innerhalb des Referendariats beispielsweise. Und dann, und da wird es natürlich schwerer, nach der Ernennung zum Beamten oder nach der Einstellung in den öffentlichen Dienst. Der normative Hintergrund all dieser Fragen ist relativ leicht umrissen. Es gibt im Beamtenrecht den Grundsatz der Verfassungstreue. Den gibt es auf der Einstellungsebene, beispielsweise in § 7 Absatz 1 Satz 1. Ernennung zum Beamten erfolgt nur, wenn der Bewerber oder die Bewerberin die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. Das gibt es sozusagen parallel für die Entlassungsgründe. Und es gibt es sozusagen als ein Bestandteil der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums im Sinne des 33.5 als eine beamtenrechtliche Kernpflicht, diese Verfassungstreuepflicht. Das zweite ist die sogenannte Mäßigungs- und Zurückhaltungspflicht. Das heißt, dass Beamtinnen bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren haben, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergeben. Der Bezugspunkt dieser Verfassungstreuepflicht und auch der Mäßigungs- und Zurückhaltungspflicht ist immer die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die, wie bereits gesagt, ja im zweiten NPD-Verbotsverfahren auf sehr wenige zentrale Grundprinzipien der Verfassung kondensiert worden ist, nämlich einmal die Menschenwürde, in Artikel 1 Absatz 1 des Demokratie- und des Rechtsstaatsprinzip. Das war früher im ersten SRP-Urteil, also gegen die Sozialistische Reichspartei, noch wesentlich weiter. Das wurde nun konkretisiert. Für Nichtbeamtinnen kann man sagen, gibt es eigentlich keine großen Unterschiede, weil über den Tarifvertrag öffentlicher Dienstverwaltung werden diese beamtenrechtlichen Kernpflichten in das Arbeitsverhältnis von Angestellten im öffentlichen Dienst transferiert. Es gibt so minimale Unterschiede, dass sozusagen die Anforderungen, die an Beamtinnen gestellt werden, wenn sie nicht im Dienst sind, sondern auch außerhalb des Dienstes, bei Angestellten im öffentlichen Dienst ein bisschen weniger oder weniger stark gewichtet werden. Aber ansonsten ist die normative Ausgangslage die gleiche. Interessant ist in dem Zusammenhang auch die Bedeutung völkerrechtlicher Rechtsprechung. Der EGMR hat nicht zuletzt auf die infolge des sogenannten radikalen Erlasses ausgesprochenen oder faktisch hergestellten Berufsverbote in den 70er, 80ern und in Bayern bis 1991 oder 92 geübte Praxis, bestimmte Personen dadurch mit einem faktischen Berufsverbot zu belegen, dass man ihnen, und damals ging es sagen eher um Personen aus linken politischen Milieus, hat der EGMR relativ früh eine Grenze eingebaut. Die ist nicht besonders stark, aber die hat zumindest sozusagen zu dieser Dramatik, die damals in der Bundesrepublik mit diesem radikalen Erlass an den Tag gelegt wurde, etwas eingedämpft, indem der EGMR gesagt hat, das erwartete Maß an Verfassungstreue bei einem Beamten oder bei einem Angestellten im öffentlichen Dienst muss immer in Abhängigkeit von der konkreten Funktion des Beamten bestimmt werden. Und die Verfassungstreue darf nicht mit Gesinnungstreue verwechselt werden. Auch darauf werden wir bei den Reformvorhaben nochmal zurückkommen. Wichtig ist auch für die Diskussion im Moment, dass das Disziplinarrecht ganz anders funktioniert, als man das vielleicht aus dem Strafrecht kennt. Es gibt nämlich im beamtenrechtlichen Disziplinarrecht den Grundsatz der Einheit des Dienstvergehens. Was heißt das? Das heißt, grundsätzlich sind es nicht mehrere Dienstvergehen, wenn ich mehrere Handlungen habe, die ich dann separat verfolge, sondern alle Pflichtverletzungen, das können Handlungen sein, das können Äußerungen sein, werden in diesem disziplinarrechtlichen Verfahren verklammert in einem Disziplinarverfahren und als einheitliche Verfehlung von Dienstpflichten, Klammer auf, beispielsweise Mäßigungs-Zurückhaltungspflicht oder Verfassungstreuepflicht, behandelt. Diesem Einheitsgrundsatz liegt zugrunde, nicht zu Unrecht, wie ich finde, die Überlegung, dass es im Disziplinarrecht nicht allein um die Feststellung und Maßregelung einzelner Verfehlungen von Beamten geht, sondern dass es um die dienstrechtliche Bewertung des Gesamtverhaltens eines Beamten geht, was wiederum sozusagen andockt an das, was ich vorhin gesagt habe. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass man eine relativ abgesicherte Position von StaatsdienerInnen hat, weil sie eben dadurch eher die Gewähr dafür bieten, dass sie unparteiisch, das heißt nicht dem Einfluss von politischen Kräften offenstehen, urteilen können, weil sie eben nicht Angst haben müssen jederzeit, dass sie um ihr Amt gebracht werden oder aus politischen Gründen aus dem Amt gedrängt werden. Es geht also hier um gleichsam eine Außenwirkung, die über das Personal des Staates hergestellt werden. Es geht um Vertrauensverhältnisse von BürgerInnen auf der einen Seite zu staatlichen HoheitsträgerInnen auf der anderen Seite. Und deshalb steht immer, und deshalb auch das Verhalten innerhalb des Dienstes, aber auch das Verhalten außerhalb des Dienstes. Und deshalb eben auch dieser Grundsatz der Einheit des Dienstvergehens. Es geht nicht darum, dass ich dich für eine Äußerung oder eine andere Verfehlung, Teilnahme an einer Demonstration beispielsweise der NPD oder des Dritten Weges verfolge, sondern ich schaue auf das Gesamtverhalten des Beamten. Das heißt, auf die Summe der zur Last gelegten Pflichtverletzungen. Daran findet es seinen Ausdruck. Das heißt, der Beamte oder die Beamtin wird disziplinarisch nicht gemaßregelt, weil er bestimmte Pflichten verletzt, sondern er wird deshalb gemaßregelt, weil er durch seine Persönlichkeit insgesamt dem Ansehen, das er nach außen herstellen soll, nicht genügt. Es geht also um eine objektivierte Grundhandlung, die ich aus einzelnen individuellen Handlungen oder Tatbeiträgen schließen kann. Geregelt ist das alles auf Bundesebene und auf Landesebene in den Disziplinargesetzen. Da gibt es verschiedene Sanktionsmöglichkeiten, die reichen sowohl im Bund als auch auf Länderebene von einem Verweis über eine Geldbuße. Dann kann man die Dienstbezüge kürzen. Die nächste Möglichkeit wäre die Zurückstufung, also in ein unteres Amt. Und das letzte ist dann die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Wenn man sich jetzt mal die einzelnen Fallgruppen anguckt, dann kann man sehen, wenn man bei Juris eine Recherche macht, dass eigentlich alle Bereiche der Verwaltung betroffen sind, dass es aber bestimmte Bereiche gibt, wo zumindest man sagen kann, dass es mehr Verwaltungsgerichtsentscheidungen gibt als in anderen Bereichen. Ganz vorne sind da, und das ist erschreckend, die Sicherheitsbehörden, also Polizei in erster Linie, aber auch Verfassungsschutzämter. Danach folgen die Schule, also Lehrerinnen, pädagogische Fachkräfte. Wenn man jetzt einfach nur mal quantitativ die Menge der Entscheidungen durchgeht und dann relativ weit abgeschlagen sind Richterinnen, Staatsanwältinnen hinten dran. Bei Rechtsreferendaren gab es einen ganz prominenten Fall, ein Rechtsreferendar, der in hoher Funktion bei der Partei Dritter Weg, das ist die Nachfolgepartei der NPD, der war da zwar nicht in strafbarer Weise unterwegs, hat aber hohe Parteifunktionen eingenommen. Und der wollte zunächst in Bayern zum Referendariat zugelassen werden. Das hat nicht funktioniert, weil sowohl das VG Würzburg als auch der VGH München gesagt haben, das scheitert an dem Begriff der Geeignetheit. Wer zum juristischen Referendariat zugelassen werden will, muss dafür geeignet sein. Und in Bayern jedenfalls sah man diese Person als nicht geeignet an, weil er nicht die Gewähr dafür geboten hat, dass er für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes jederzeit eintritt. Er hat es dann in Thüringen probiert, ist dort auch gescheitert und dann hat er sich gedacht, probiere ich es nochmal in einem anderen Bundesland. Das hat dann tatsächlich auch funktioniert, nämlich in Sachsen. Wenig überraschend vielleicht, wobei man vielleicht auch Bayern sozusagen als nicht so resistent wahrgenommen hätte. Aber in Sachsen hat man ihn dann zugelassen mit dem Argument, was ja per se nicht falsch ist. Der Staat hat hier ein Ausbildungsmonopol. Das heißt, es gibt eine besondere Intensität des Grundrechtseingriffs. Er kann sich auf Artikel 12 berufen und deshalb können nur aus gravierenden Gründen eine Versagung der Zulassung zum Referendariat ausgesprochen werden können. Die Regelungen für die Einstellung von Richter seien nicht anwendbar, weil der Vorbereitungsdienst vorgeschaltet sei der Richtertätigkeit und von dieser Tätigkeit auch klar abgrenzbar sei. Und die Regelungen für die Zulassung zur Anwaltschaft könnten auch nicht insofern nicht angewandt werden, als die dort normierten Voraussetzungen nicht überboten werden können für das juristische Referendariat, weil es ja erstmal dazu geht, überhaupt als Anwalt irgendwann zugelassen werden zu können. Soldaten sind ein anderer Bereich. Auch da gibt es relativ hohe Zahlen, wenn man sich die Rechtsprechungsanalyse anschaut. Da haben wir eine Vielzahl von Fällen mit rechtsextremistischen Bezügen. Man hat eine Vielzahl an Zugehörige, Angehörige der Reichsbürgerinnenbewegung. Das sind dann Soldaten, die auch ganz offen einen Antrag auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit stellen, aber unter Bezugnahme auf das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz mit Stand 1913, die als Geburtsstaat Königreich Preußen angeben, Wohnsitzstaat Großherzogtum Oldenburg und als weitere Staatsangehörigkeit in Preußen sowie erworben durch Abstammung gemäß § 4 Absatz 1 Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz Stand 1913 Ausrufezeichen. Der 1959 geborene Vater dieses Soldaten, der war im Geburtsstaat Königreich Preußen ebenfalls geboren. Alle anderen Familienangehörige waren ebenfalls Preußen, aber keinesfalls Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Bei den Polizistinnen, da kann man sehr gut beobachten, dass das Disziplinarrecht wesentlich schärfer ist als das Strafrecht. Es gab einen Berliner Polizisten, gegen den liefen strafrechtliche Ermittlungen, allerdings erfolglos. Alle Verfahren, Strafverfahren wurden eingestellt. Und das Disziplinarverfahren mit dem Ergebnis Entfernung aus dem Amt wurde vom Bundesverwaltungsgericht in letzter Instanz bestätigt. Dass die Strafverfahren eingestellt worden sind, das Bundesverwaltungsgericht aber die schärfste Sanktion des Disziplinarrechts für rechtmäßig gehalten hat, überrascht nicht, wenn man sieht, was er alles gemacht hat. Er hat CDs hergestellt und Booklets mit volksverhetzenden Liedtexten. Er hat ein Schmählied selbst komponiert und verbreitet mit Bezug auf das Tagebuch der Anne Frank. Er hat mehrfach den Hitlergruß gezeigt. Er hatte das, kennen wird es bekannt sein, Autokennzeichen Berlin HH für Heil Hitler. Und in seiner Wohnung hat man bei einer Durchsuchung gerahmte Abbildungen von Adolf Hitler, Porträts von Rudolf Hess und Horst Wessel gefunden, einen Trinkbecher mit dem Aufdruck Rudolf Hess 1894 bis 1897 Forever in Our Hearts und zahlreiche Bücher und Zeitschriften mit nationalsozialistischem Inhalt, Kleidungsstücke, Gegenstände mit Aufdrücken und so weiter und so fort von Musikgruppen aus dem rechtsextremistischen Milieu und so weiter und so fort. Er hatte eine Vielzahl von Tätowierungen, zum Beispiel Meine Ehre heißt Treue auf seinem Körper. Erstaunlich, dass ihm das nicht vorher aufgefallen ist, beispielsweise beim Polizeisport. Das Beruhigende, was man hier sagen kann, ist, dass das Disziplinarrecht offensichtlich funktioniert. Das tut es auch bei Lehrerinnen, also jedenfalls in den Fällen, die von den Dienstvorgesetzten überhaupt wahrgenommen und wo dann ein Disziplinarverfahren eingeführt wird. Auch dazu komme ich gleich nochmal zu sprechen. Bei Lehrerinnen ist es noch etwas komplexer. Natürlich haben die auch diese Verfassungstreuepflicht und die Mäßigungs-Zurückhaltungspflicht. Sie haben aber aus den Schulgesetzen immer explizit den Auftrag, in einer bestimmten Art und Weise, und das heißt gemessen an den in Landesverfassung geregelten Bildungs- und Erziehungszielen oder in den Schulgesetzen normierten Bildungs- und Erziehungszielen, auf Kinder einzuwirken und ihnen die Grundwerte der Verfassung zu vermitteln. Auch da gibt es relativ viele Fälle. Ich will da nicht im Detail drauf eingehen. Mitbekommen haben Sie vielleicht Lisa W. Das war die Moderatorin bei Kompakt TV. Die war Referendarin in der Grundschule in Mecklenburg-Vorpommern. Es gab einen Grundschullehrer, häufig Grundschulen. Ich habe noch keine Erklärung dafür. Aber meistens sind es Grundschullehrer, wie auch Nikolai Nährling, der sogenannte Volkslehrer hier aus Berlin, der entlassen worden ist. Der Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern war Mitglied bei dem Netzwerk Nordkreuz, dessen Mitglieder Waffen, Munition gesammelt hatten und die für den Tag X und die eine Liste hatten mit zu ermordenden politischen Gegnern. Da hat das Verwaltungsgericht sogar gesagt, dass dieser Lehrer keine mit Nordkreuz zusammenhängenden Aussagen in der Grundschule gemacht hat. Beruhigend, war in diesem Fall nicht ausschlaggebend. Er wurde trotzdem aus dem Dienst entfernt. Ein Referendar, auch er hatte die Tätowierung, der ehemalige Wahlspruch der Waffen-SS, Meine Ehre heißt Treue, auf dem Arm, hat das wiederholt Schülerinnen gezeigt und anderen Lehrkräften, hat die Strafbarkeit dieser Tätowierung negiert. Und auch da hat das OVG Berlin-Brandenburg und dann das Bundesverwaltungsgericht ihn zu Recht oder die Rechtmäßigkeit der Entfernung aus dem Dienst angeguckt. Also man kann eigentlich den Eindruck haben, dass das Disziplinarrecht relativ gut funktioniert. Wenn man nur drauf guckt, sozusagen, in welchen Fällen werden Personen aus dem Dienst entfernt und wie ist das Verhältnis zum Strafrecht, was passiert da? Tatsächlich würde ich aber sagen, gibt es mindestens zwei Gründe, warum man diesen ersten Eindruck relativieren muss. Der erste Grund liegt daran eben, dass man sagt, naja, das sind überhaupt nur Fälle, wo irgendjemand in der Verwaltung tätig geworden ist. Und nicht mal in der Verwaltung, sondern bei Lehrerinnen ist es häufig so, dass die Hinweise von SchülerInnen kommen oder von deren Eltern. Also wo sozusagen die Schulleitung entweder das nicht registriert oder wenn sie es registriert, untätig bleibt. Also ein relativ kleiner Ausschnitt. Das zweite ist aber, wenn man sich mal anguckt, was sind eigentlich so Fälle, in denen es unterhalb der Entfernung, also der schärfsten Ultima Ratio-Maßnahme unterhalb der Entfernung aus dem Dienst bleibt, also nur ein Verweis ausgesprochen wird. Das kennen einige von Ihnen vielleicht noch aus der Schule, der berühmte blaue Brief. Oder Dienstbezüge für eine bestimmte Zeit gekürzt werden. Es gibt bei Soldatinnen noch ein vorläufiges Uniformtrageverbot. Da findet man dann Äußerungen wie, der Feind ist die eigene Führung. Die damalige Bundesministerin der Verteidigung gehöre, Zitat, der jüdischen Wehrzersetzungsverschwörung an. Zitat Ende. Hitlerbilder werden gezeigt oder das Hitler-Zitat, die gesamte Generalität sei nichts weiter als ein niederträchtiger Haufen treuloser Feiglinge, Zitat Ende, in einer WhatsApp-Gruppe mitgeteilt wird, der Hitlergruß gezeigt wird oder man in der deutsch-französischen Grenzregion an einem Soft-Air-Spiel teilnimmt, bei dem man bekleidet mit Wehrmachtsuniformen Stahlhelmen und auf den Stahlhelmen hat man den Reichsadler und das Hakenkreuz, Kampfhandlungen aus dem Zweiten Weltkrieg nachstellen. Das hat zu einem Verweis geführt, weil der Betroffene gesagt hat, das war ein historisches Reenactment, der hat da gar nicht mitbekommen, dass die Gegenseite, die Franzosen, irgendwie, dass das eine Neonazi-Gruppe war. Er ist da mehr oder weniger reingeschlittert und hat eigentlich nur ein ausgeprägtes Interesse an historischen Fragestellungen. Um diese Lage zu verändern, hat man auf verschiedenen Ebenen in den letzten Monaten versucht, verschiedene Reformvorhaben durchzubringen. Teilweise sind die auch schon gesetzt geworden. Als erstes hat man versucht, das Disziplinarrecht zu beschleunigen, explizit mit dem Ziel, die Integrität des öffentlichen Dienstes sicherzustellen. Da gab es im Koalitionsvertrag schon eine Klausel, wo man sich darauf geeinigt hat, dass man das Disziplinarrecht im Interesse der schnelleren Beseitigung von nicht verfassungskonformem Personal reformieren will. Das ist allerdings, muss man sagen, weder im Koalitionsvertrag noch in dem jetzt vorliegenden Referentenentwurf allein auf den Phänomenbereich Rechtsextremismus und auch nicht, das ist immerhin vorteilhaft, auf Sicherheitsbehörden beschränkt, sondern richtet sich allgemein auf die Beschleunigung von Disziplinarverfahren in der Bundesverwaltung. Dieser Referentenentwurf, der jetzt vorliegt vom Bundesinnenministerium, der ändert das Bundesdisziplinargesetz, das Bundesbeamtengesetz und das Beamtenstatusgesetz. Was wollen die machen? Bisher ist es so, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum davon relativ selten Gebrauch gemacht wird. Bisher ist es so, dass der Dienstherr eine Disziplinarklage erheben muss und daraufhin folgt dann eine gerichtliche Entscheidung. Also gleichsam strafverfahrensanalog. Ein Staatsanwalt, in dem Fall der Dienstherr, erhebt gegen eine bestimmte Person eine Anklage und dann entscheidet das Gericht über die Angemessenheit der disziplinarischen Maßnahme. Das soll jetzt geändert werden. Und zwar, wie man das bisher auch schon in Baden-Württemberg macht, dadurch, dass die Disziplinarmaßnahme durch einen Verwaltungsakt festgestellt wird. Mit der Folge, dass der Betroffene, wie in jedem anderen Bereich des Verwaltungsrechts, dagegen dann mit Rechtsmitteln vorgehen kann. Aber sozusagen, das wird erstmal vereinfacht, indem der Dienstvorgesetzte eben einfach eine Maßnahme trifft und dann überprüft das Verwaltungsgericht, wenn die Betroffene dagegen klagt, die Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit dieser Maßnahme. Diese Regelung, wie gesagt, gibt es in Baden-Württemberg. Das Bundesverfassungsgericht hat die für verfassungsgemäß erklärt, schon vor 4 Jahren. Hat gesagt, dieser Richtervorbehalt ist nichts, was zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums im Sinne des 33.5 gilt, solange nachgelagerter effektiver Rechtsschutz für den Betroffenen oder die Betroffene möglich ist. Dem ist auch, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Der wesentliche Unterschied neben der Beschleunigung oder der Veränderung sozusagen der Schaukel sozusagen oder der Seite, wo sitzt der Dienstvorgesetzte, wo sitzt der Betroffene, ist vor allen Dingen noch, dass das Verwaltungsgericht, das dann darüber entscheidet, nur noch feststellen kann, ob die Maßnahme, die getroffen worden ist, rechtmäßig oder rechtswidrig ist. Bisher ist es so, dass das Gericht auf diese Disziplinarklage selbst sozusagen die Angemessenheit, also hier haben wir eine Verschränkung sozusagen mit den RichterInnen, über die Angemessenheit entscheiden kann und auch sagen kann, wir halten sozusagen anders als der Dienstherr eine wesentlich geringere disziplinarrechtliche Maßnahme für angemessen. Das Problem bei solchen Verfahren wird aber immer noch sein, dass gleichwohl man innerhalb der Verwaltung Dienstvorgesetzte braucht und vielleicht werden das mehr, wenn man das sozusagen vereinfacht über einen Verwaltungsakt machen kann. Klaus Ferdinand Gerdes hat gesagt, das liegt aber sozusagen nicht immer allein an den gesetzlichen Möglichkeiten, sondern auch an dem unprofessionellen und zähflüssigen Agieren unerfahrener Behörden, die sich nur selten mit Dienstvergehen zu befassen haben. Da bleibt es abzuwarten, ob das auch für das neue Verfahren so ist. Eine weitere Reform wäre, da ist Brandenburg mit einem sogenannten Verfassungstreuecheck für Bewerberinnen, die sich auf Beamtenstellen bewerben, vorgebracht, dass man eine Regelanfrage bei den Sicherheitsbehörden macht und fragt, ob Erkenntnisse dazu vorliegen, ob Personen sich im rechtsextremen Milieu engagieren oder dort aktiv sind. In Brandenburg ist das schon formuliert im Beamtengesetz in § 12a. Auch diese Maßnahmen sind aus meiner Sicht nicht ganz ohne Ambivalenz. Man hat so ein bisschen, jedenfalls wenn man an der Goethe-Uni in Frankfurt juristisch sozialisiert worden ist, den Eindruck, dass das so diese Berufsverbote reloaded sind. Das sind jedenfalls ganz ähnliche Maßnahmen, die man da erkennt. Weitere Probleme sind, das finde ich auch erstaunlich, dass man in dieser ganzen Diskussion relativ stark auf die Verfassungsschutzbehörden setzt und deren Erkenntnisse. Ich würde sagen, wenn man das politisch betrachtet, müsste man ja sozusagen erstmal, und das passiert ja gleichzeitig, die Arbeit dieser Verfassungsschutzbehörden kritisieren und nicht sozusagen blind Verlinkungen im Recht aufsetzen, wo es dann heißt, na ja, wenn das Landesamt sagt, der oder die ist so und so und tümmelt sich hier, dann ist das so, dann ist das sozusagen bare Münze. Das führt dann auch zu einer Intransparenz. Das kann dazu führen, dass rechtsstaatliche Standards der Überprüfung solcher Entscheidungen geschleift werden und die Frage, wie solche Informationen zustande kommen, überhaupt nicht mehr gestellt werden kann oder nicht mehr gestellt werden darf. Also habe ich welche Möglichkeiten, wo liegt die Beweislast, welche Möglichkeiten des Gegenbeweises habe ich? Dann heißt dann auf einmal, naja, das haben wir von einem V-Mann. Ja, wer ist der V-Mann? Ja, das können wir nicht sagen. Das ist im Hinblick auf den Rechtsschutz, den ich habe, zu problematisch. Natürlich hat das im Moment sozusagen den Wind, naja, wenn das sozusagen Rechtsextremistinnen trifft, dann ist man je nach politischem Standort. Ich wäre da genauso, würde sagen, das trifft dann schon die Richtigen. Man sieht aber bei solchen Maßnahmen fast immer, dass wenn sie einmal implementiert werden, dass sie dann in der Regel in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eher gegen links als gegen rechts gewandt worden sind. Und gleichwohl wiederholen wir sozusagen da Maßnahmen, die noch in den 60er, 70er, 80er Jahren von links massiv kritisiert worden sind. Das ist die Ambivalenz. Im Übrigen gibt es diese Regelanfrage bei der Einstellung von Richterinnen schon in einzelnen Bundesländern. Was man auch gemacht hat, ist, dass man die Regelung zum Verlust der Beamtenrechte, das finde ich in der Tat ganz sinnvoll. Bisher war es so, wenn Sie wegen einer Straftat verurteilt worden sind zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr, dann verlieren Sie automatisch den Beamtenstatus. Es gibt dann sozusagen noch eine Regelung bei bestimmten Straftaten wie Hochverrat, Landesverrat, da reichen 6 Monate. Und das hat man jetzt ergänzt um den Straftatbestand der Volksverhetzung nach 130. Das ist sehr sinnvoll, weil Strafurteile wegen Volksverhetzung selten an dieses eine Jahr rankommen. Und wenn sie jetzt an die 6 Monate rankommen, dann bedeutet das, ohne dass es ein disziplinarrechtliches Verfahren bedarf, die automatische Beendigung des Beamtenstatus. Das Wichtigste, was aber wohl gemacht werden muss, und da ist man noch am Anfang, auch wenn eine größere Responsivität, ich würde sagen, selbst in den Sicherheitsbehörden da ist, ist eine Sensibilisierung in der Fort- und Weiterbildung des Personals. Und zwar nicht nur bei den Sicherheitsbehörden, sondern bei dem gesamten Personal in allen Verwaltungsbereichen. Es gibt keine empirischen Studien, aber es gibt natürlich qualitative Interviews, beispielsweise vom Verhalten von Mitarbeiterinnen auf Ausländerbehörden in den Kommunen, wie dort mit Menschen umgegangen wird, dass auch dort rassistische, antisemitische und andere Formen der Menschenfeindlichkeit Äußerungen tagtägliche Praxis sind. Das heißt, man müsste das Thema Rassismus, Antisemitismus stärker in die Aus- und Fortbildung integrieren. Und da, muss man sagen, ist man noch relativ am Anfang. Zweiter Teil, Verwaltungsbereiche. Nur ganz kurz, ich greife mir das Waffenrecht raus. Das Innenministerium hat 2023 gesagt, dass es im Jahr 2022 mehr als 1500 nachrichtendienstlich als mutmaßliche Rechtsextremistinnen gespeicherte Personen gibt, die mindestens eine waffenrechtliche Erlaubnis haben. Also 1500 Personen, von denen die Nachrichtendienste wissen, dass sie Rechtsextremisten sind, haben eine waffenrechtliche Erlaubnis. Auch deshalb hat man das Waffenrecht verschärft mit Blick auf rechtsextremistische Strukturen und hat die bloße Unterstützung von gegen die FDGO gerichteten Bestrebungen oder Vereinigungen als einen Grund dafür gesehen, dass man waffenrechtliche Erlaubnisse entziehen kann. Der Bundesrat, das fand ich interessant, hat im Anschluss an den Amoklauf eines Rechtsextremisten in Hanau, der 9 Opfer gefordert hat, gefordert, dass, Zitat, angesichts der zunehmenden Gefahren, die von einem legalen Waffenbesitz, insbesondere von Rechtsextremisten, ausgehen, bedarf es dringend der Regelung, dass eine Speicherung als Extremist bei einer Verfassungsschutzbehörde des Bundes und der Länder zur Tatbestandserfüllung der Regelvermutung der waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit ausreicht. Allein auch das hat Haken. Der erste große Haken ist der Austausch von Informationen zwischen den Behörden, also zwischen den Sicherheitsbehörden auf der einen Seite, wieder Klammer auf mit der Frage, wie verlässlich sind diese Informationen, aber diese Informationen, wenn sie denn vorhanden sind, müssen auch zu der Behörde kommen, über die Zuverlässigkeit im Sinne des Waffenrechts entscheidet. Auch da gibt es Reformbestrebungen im Aktionsplan des Bundesinnenministeriums gegen Rechtsextremismus. Da wird nebulös gesagt, es solle ein Forum zum Austausch von Verfassungsschutz, Waffen und Polizeibehörden unter geeigneter Einbeziehung der Verwaltungsgerichte geben. Auch da muss man vorsichtig sein, wenn ein Austauschforum zwischen Polizei und Verfassungsschutzbehörden in Aussicht gestellt wird. Und das weitere Problematik, das hat sich an einem Fall VG Mannheim gezeigt, wenn Sie dann zurückhaltende Richterinnen haben, die die normativen Grundlagen nicht ernst nehmen und bei einem nachweislich sich im rechtsextremen Milieu bewegenden Person und belastbaren Informationen nicht nur der Verfassungsschutzbehörden, sondern auch verfassungsschutzextern erhobene Informationen, die dann sagen, naja, allein die Einstufung als Rechtsextremist, das reicht noch nicht aus, um jemanden für unzuverlässig im Sinne des Waffenrechts, auch unter der neuen nur die Unterstützung reicht aus, anzusehen. Andreas Fischer-Lescano, mein Kollege aus Kassel, hat deshalb im Report gegen Rechts in Bezug auf den Fall geschrieben, Zitat, rechtsextrem und waffenrechtlich zuverlässig zu sein, ist für deutsche Richterinnen derzeit leider kein Widerspruch. Jedenfalls am VGA Mannheim. Ich komme noch kurz zum letzten Punkt, Gouvernementalität, Schule und Schulrecht. Die Schule ist, das muss man wissen, es gibt zwar auf Verfassungsebene Bildungs- und Erziehungsziele, teilweise auch in den Schulgesetzen. Wesentliche Fragen werden dort geregelt, aber diese Bildungs- und Erziehungsziele sind semantisch extrem unbestimmt formuliert. Sie sind sehr ausfüllungsbedürftig und sie werden auch nur zurückhaltend in Bildungsstandards und Lehrplänen geregelt. Die eigentliche Konkretisierung dessen, was SchülerInnen in der Schule lernen und wie sie lernen, unter welchen Bedingungen, welche Inhalte, wird immer noch getroffen in Konkretisierungen durch die Schulverwaltung, in Verwaltungsvorschriften oder Rechtsverordnungen. Das heißt, extrem flexible, leicht änderbare und in der Regel auch überhaupt nicht veröffentlichte Handlungsformen der Verwaltung. Will heißen, und wenn Sie das Sommerinterview mit Björn Höcke gesehen haben, dann war interessanterweise der Bildungsbereich einer der Hauptbereiche, über die er gesprochen hat. Und ich hoffe, dass es niemals passieren wird. Aber ich wette, wenn es passiert, dann wird das Kultusministerium das Ministerium sein, das die AfD für sich reklamiert. Warum? Erstens, weil es Themen bespielt, die der AfD naheliegen. Denken Sie an den Sexualkundeunterricht. Denken Sie an politischen Unterricht in der Schule. Denken Sie an den Geschichtsunterricht, denken Sie an Ethik. Das sind alles Bereiche, in denen rechtsextreme Kreise Einfallstore sehen, um Kinder entsprechend zu indoktrinieren. Und Sie können das im Schulbereich, wenn Sie das Kultusministerium haben, relativ leicht machen, weil eben die normativen Grundlagen einen nur sehr, sehr breiten Rahmen vorgeben. Und weil die dominante Handlungsform bei der Konkretisierung dessen, was gelernt wird, immer noch in der Verwaltungsvorschrift liegt. Und weil selbst, wenn das nicht die Verwaltungsvorschrift ist, sondern der in den Schulgesetzen auf Forderung des Bundesverfassungsgerichts geregelte Sexualkundeunterricht oder der Ethikunterricht, wo eine bestimmte Einbeziehung der Eltern und der Schülerinnen, Informationspflichten, Dokumentationspflichten geregelt sind, dass das mit einer einfachen Mehrheit beseitigt werden kann. Und Sie dann entscheiden können, werden Kinder in der 5. Klasse noch bekommen die noch Sexualkundeunterricht? Gibt es überhaupt noch Sexualkundeunterricht in der Schule? Welches Familienmodell, wenn es noch einen gibt, wird in der Schule sozusagen zelebriert? Im Geschichtsunterricht. Es gibt sozusagen die Frage, welche Bücher Sie lesen, auch im Deutschunterricht, das entscheidet das Kultusministerium. Das Verfahren der Schulbuchzulassung ist auch ein Verfahren, was normativ nur ganz rudimentär geregelt ist. Und da, wo es nur rudimentär geregelt ist, ist es einfach gesetzlich geregelt. Der Rest passiert in einem Arkan-Bereich des Kultusministeriums und ist der Öffentlichkeit in der Regel überhaupt nicht zugänglich. Das heißt, die können in dem Moment, wenn sie das Kultusministerium haben, über die Inhalte bestimmen, sie können über die Schulbücher bestimmen, sie können über die Stundentafel, gleiches Problem, Stundentafel werden über Verwaltungsvorschriften. Das heißt, die Gewichtung bestimmter Fächer im Schulkanon findet ebenfalls in so einem relativen Arkan-Bereich statt. Das heißt, sie können eine neue Gewichtung vornehmen. Die können bestimmte Fächer, eben wie Sexualkunde, wenn sie es nicht ganz streichen, sozusagen an den Rand drängen. Und sie können die Inhalte bestimmen. Das heißt, sie haben enorme Möglichkeiten, ohne dass das im Außenverhältnis groß wahrgenommen wird. Die einzige Hoffnung ist es dann, sozusagen, dass über den Protest von Eltern bestimmte Änderungen öffentlich gemacht werden. Aber ansonsten ist das ein Bereich, der relativ leicht, schnell und ohne große Öffentlichkeit neu geregelt werden kann. Und welche Bücher die Schülerinnen dann in Thüringen in Deutsch lesen, ob das Bertolt Brecht ist oder Ernst Jünger, und was sie in Geschichte machen, wie weit kommt sozusagen der Nationalsozialismus, in welcher Intensität wird der in der Stundentafel vorgesehen, in welcher Altersstufe wird er vorgesehen, welche Ausflüge wird es geben? Fährt man zum Hermannsdenkmal? Oder fährt man in ein ehemaliges Konzentrationslager? All das sind Entscheidungen, die werden im Kultusministerium und auf der Ebene der einzelnen Schule getroffen. Und nicht im Parlament, und sie werden in einem Arkan-Bereich getroffen. Und wenn sie im Parlament getroffen werden, dann werden sie, weil es relativ wenig verfassungsrechtliche Grenzen oder Blöcke gibt, wo sie sozusagen scheitert, dann werden sie mit einfacher Mehrheit entscheiden. Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, und damit bin ich am Ende, das ist ein Paradebeispiel für das von Michel Foucault geprägte Begriff Gouvernementalität, in dem sowohl Gouvernement, Regieren, als auch Mentalität drin ist. Die Schule ist der Bereich, in der Regieren auf Mentalität, auf Denken trifft. Und wenn Sie eine rechtsextremistische Partei haben, die das Kultusministerium hat, dann werden Sie genau das machen, gouvernemental tätig werden und die Schule versuchen, im Sinne Ihres rechtsextremen Denkens zu verändern. Vielen Dank.
Das war Felix Hanschmann mit seinem Vortrag Rechtsextremismus und Verwaltungsrecht. Gehalten hat er ihn im Rahmen der Ringvorlesung Rechtsextremismus, Recht und Justiz an der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Ringvorlesung ist eine Kooperation von Gesicht zeigen, dem Arbeitskreis kritischer JuristInnen und der Projektgruppe Rechtsextremismus und Recht der Humboldt-Universität zu Berlin. Und wenn ihr noch einen weiteren Vortrag aus der Ringvorlesung hören wollt, dann könnt ihr einfach in eurem Hörsaal-Feed ein bisschen zurückscrollen. Da haben wir einen Vortrag gesendet von Rechtswissenschaftler Christoph Möllers. Der spricht über die Möglichkeiten und Hürden eines Parteiverbotsverfahrens. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.